Heute zu Gast im Podcast ist der Lasse, CFO von Pamyra.
Der erste Anlauf, ich kam selber, wie gesagt, auch aus dem Startup, aus dem Business- und Sales-Bereich. Wir haben gesagt, komm, wir machen es dreckig, knallhart, Kaltakquise, dabei lernt man am meisten, man hat irgendwie Leute am Telefon und versteht, was die eigentlich suchen, was die brauchen, warum sie irgendwas kaufen oder auch nicht kaufen. Das ging total in die Hose, weil wir festgestellt haben, wir schaffen es nicht, die Leads hinreichend zu qualifizieren.
Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und heute ist Pamyra zu Gast. Und Pamyra ist eine White Label SaaS, welche klassischen Speditionsunternehmen bei der Digitalisierung hilft. Im Konkreten heißt das, sie transformieren die Speditionen zu Online-Speditionen, indem sie ihre Preisfindung digitalisieren und zum Beispiel auf der Webseite öffentlich zugänglich für deren Kunden machen. Zum anderen schaffen sie durch ihren eigenen Marktplatz, pamyra.de, auch für die Verlader, also die Kunden der Speditionen, eine Preistransparenz. Wir reden in der heutigen Folge vor allen Dingen darüber, ja, wie Pamyras Weg überhaupt entstanden ist, von der ersten Idee bis zur siebenstelligen Finanzierung. Dabei beantworten wir auch, warum die klassische Kaltakquise monatelang gescheitert ist und welche alternative Lösung Lasse finden konnte und wie sie das erste größere Wachstum alleine durch SEO erzielen konnten. Außerdem reden wir darüber, wie man Akquisekosten reduziert, warum man seine KPIs richtig tracken sollte und wie oft Artikel gepublished werden müssen, damit man Erfolge im SEO sehen kann. Jetzt gehen wir direkt wieder in die Folge rein und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lasse, herzlich willkommen im Podcast, freut mich, dass du da bist.
Hallo Pascal, freut mich hier zu sein. Schön, dass
du da bist. Ja, sehr, sehr schön. Kurz vor Weihnachten, den 22. Dezember. Freut mich sehr.
Jo, mein letzter Arbeitstag und da ein Podcast fühlt sich nicht an wie Arbeit.
Ja, das ist ein super Kompliment. Und für dich geht's ja nach Brasilien. Also ich bin ein bisschen neidisch.
Ja, zu Recht, zu Recht. Scheint die Sonne.
Das stimmt wohl. Aber heute wollen wir nicht über Brasilien sprechen und deren historische Niederlage gegen Deutschland, sondern wir wollen eher darüber sprechen, was du mit Pamyra machst. Deswegen schieß doch mal los, erzähl mal ein bisschen was zu dir, zu Pamyra, was macht ihr?
Genau, mit Pamyra, einem Startup aus Leipzig, machen wir Speditionen zu Online-Speditionen. Ein ganz wesentlicher Teil, ja, also das, sage ich mal, knapp gefasst. Wer in der Logistik unterwegs ist, hat viel von Online-Speditionen gehört, Zender, Instafreight etc. Wir gehen ein bisschen einen anderen Weg und bauen quasi nur das digitale Framework und vertreiben das als Software-as-a-Service-Lösung an Speditionen, so dass die Tausenden von klassischen Logistikern da draußen, gestandene Mittelständler, teilweise Familienunternehmen in dritter Generation, die Logistik wirklich leben, ja, und das sehr gut machen, dass die einfach eine Möglichkeit haben, das Thema Digitalisierung zu nutzen, um ihre Prozesse, um ihr Unternehmen da weiterzuentwickeln ins 21. Jahrhundert. Wo noch relativ viel zu tun ist in der Logistik, kann man sagen.
Ich glaube, es gibt extrem viele Branchen, wo noch relativ viel Potenzial ist. Ich komme auch aus einer, nämlich aus der Pharma. Das ist, wollen wir nicht drüber quatschen. Aber ich sehe auch ein paar Parallelen. An der Stelle Grüße gehen raus an den Martin von Open Handwerk. Falls er das hört, da ging es ein bisschen um Handwerker. Ich sehe ein bisschen Parallele zu euch jetzt in Bezug auf die Spedition. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, weil dieses Thema Digitalisierung ist natürlich immer ein Riesenthema. Stichwort Digitalisierung 4.0. Ich kann es schon fast gar nicht mehr hören, alles. Konkrete Frage. Was genau digitalisiert Pamyra für die Spedition?
Genau, Pamyra digitalisiert in erster Linie erstmal die ganze Preislogik, die Speditionen haben. Also viel händische Arbeit fließt da rein. Wir sind im Prinzip am Spotmarkt aktiv. Ja, Spotmarkt heißt, jemand hat was zu versenden und fragt heute für morgen einen Preis an. Ne, Gegensatz dazu ist kontraktierte Logistik, wo halt klar ist, jeden Morgen rollen drei LKW auf den Hof. Das ist nicht unsere Baustelle, sondern wirklich irgendwie das, wo mir auffällt, okay, ich brauche übermorgen einen LKW. Und da setzt dann ein Preisfindungsprozess ein, der häufig gar nicht so komplex ist, wie man sich das vorstellt. Im einfachsten Fall ist es einfach eine Tabelle mit einer Preislogik drauf. Die liegt irgendwo als wahrscheinlich ausgedrucktes PDF irgendwo in der Schublade oder teilweise hat die einen Disponent, der die Preise macht, dann auch einfach im Bauchgefühl, ja, oder in der Erfahrung. Das ganze Thema digitalisieren wir in der Cloud, dass man im Prinzip sämtliche Preise von Postleitzahl nach Postleitzahl für verschiedene Sendungen und sowas sofort auf einen Klick bekommt von der Spedition und ermöglichen den Speditionen, das dann über verschiedene Vertriebskanäle auszuspielen. Also das eine ist ja, man hat eine Preisfindungslogik, ja, jemand sucht etwas und will dafür einen Preis haben, ist im Moment ein händischer Prozess. Ja, wir digitalisieren diesen Prozess und nutzen ihn dann in verschiedenen Rahmen. Also das eine einfachste ist die Webseite des Spediteurs. Ja, da sind wir bei dem Thema Spedition zur Online-Spedition machen. Unsere Partner, was weiß ich, ein Kraftverkehr Nagel in eine Food Logistik oder ein Ötchen in Hamburg oder sowas. Da kann man auf die Webseite gehen und sich jetzt einfach mit zwei Postleitzahlen einen Preis für eine Palette beispielsweise holen von Hamburg nach München. Ja, das hat vor 3 Jahren einfach noch Tage gedauert, das irgendwo händisch zu machen, der E-Mail-Anruf, sonst was. Und das Zweite ist, dass wir einen Marktplatz geschaffen haben mit Pamyra.de, wo wir erstmals auch für die Verlader eine Preistransparenz schaffen im Markt. Und ich sag mal, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ja, aus Sicht der Spedition. Das war in der Tat unser erstes Produkt. Und Speditionen haben natürlich auf der einen Seite, wie in jeder Branche, so ein bisschen das Thema Preistransparenz wirkt sich erstmal vielleicht negativ auf Preise aus, ja, aus Sicht der Spedition, aus Sicht des Verkäufers. Gleichzeitig geht es natürlich darum, dass in einem digitalisierenden Markt die Kunden dahin streben, wo ihr Need am besten erfüllt wird. Ja? Und Preistransparenz ist da eigentlich der erste Hebel noch vor Trust und irgendwelchen anderen Themen. Wenn ich neu mit einem Thema ins Internet gehe, dann will ich immer erstmal vergleichen. Ja, und die Möglichkeit haben wir halt auf Pamyra.de geschaffen und so einen Vertriebskanal für Speditionen geschaffen, wo sie Neukunden ansprechen können. Ja, auch da das Thema kennt man, also kann man sich vorstellen, irgendwo wie so ein Booking.com für Speditionen. Die wenigsten Hotels gehen jetzt irgendwie aggressiv im Online-Marketing raus und machen Werbung auf Google für eine breite Zielgruppe. Ja, wenn ich jetzt irgendein kleines Hotel in Paris in irgendeiner Ecke bin mit 20 Zimmern, dann mache ich nicht irgendwie große Google Ads Anzeigen. Und die Speditionslandschaft ist ähnlich strukturiert. Also wir haben 15.000 Speditionen grob in Deutschland und da ist halt von einem DHL bis hin zu einem kleinen Hinterhofspediteur mit 5 LKW alles dabei. Ja, und auch, sag ich mal, Spediteure, die einfach nur Fahrten organisieren, selber gar keinen LKW haben.
Okay, verstanden. Das heißt, auch gerade in Bezug auf den Vertriebskanal, den ihr quasi schafft für diese Speditionen, bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr natürlich trotzdem auch noch an die Kunden eurer Kunden denken müsst, richtig?
Genau. Mhm.
Ist ein sehr spannendes Thema meiner Meinung nach, weil es eigentlich, man muss zwei Ecken weiterdenken, weil im Normalfall hast du eine Benefit-Communication nach außen für den Kunden. Da du aber etwas baust, was einen wirklich Benefit für den Kunden liefert, für seinen Kunden, weil du in dem Fall Kunden anziehst oder weiß ich, was auch immer du dem jetzt bietest, musst du eine Ecke weiterdenken. Das heißt also, du musst auch diese Kommunikation mit einbinden. Ich hoffe, du hast einigermaßen verstanden, was ich damit meine. Wie siehst du dieses Thema? Also zieht dir das mit hinein, auch da, also dem Spediteur das zu kommunizieren, dass es darum auch um seinen eigenen Kunden geht?
Ja, also genau, super wichtiger, spannender Punkt. Ja, wir verkaufen dem Kunden eine Lösung, die seine Kunden nutzen sollen, ohne selber mit den Kunden in Kontakt zu sein. Ja, ist bei uns nochmal, eine doppelte Schwierigkeit, weil wir ja mit dem Marktplatz im Prinzip auch ein Konkurrenzprodukt haben. Also unsere Lösungen für den Kunden sind immer komplett White Label. Wenn wir einem Spediteur eine Software-as-a-Service-Lösung verkaufen, ist die komplett White Label. Da taucht nirgendwo Pamyra auf. Das heißt, wir können natürlich auch deren Kunden nicht als Pamyra ansprechen.
Ja.
Ja, also das heißt, dass wir verkaufen das natürlich den Speditionen mit einem Nutzen für ihre Kunden.
Richtig.
Und das leuchtet, glaube ich, auch ein. Gleichzeitig müssen wir unsere Kunden, die Speditionen, ich sag mal, bewaffnen, um dann selber die Kommunikation zu ihren Kunden zu übernehmen. Und das ist eigentlich der schwierige Schritt. Ja, weil, und ja, wir hatten, glaube ich, auch schon mal kurz im Vorgespräch das Thema angeschnitten, so das Thema Success Management, ja, der, also die unterschiedlichen Stakeholder beim Kunden natürlich da ganz andere, in ganz anderen Welten unterwegs sind. Während einem Inhaber oder Geschäftsführer, der im Zweifelsfall den Vertrag unterschreibt, das sofort einleuchtet, ja, dass das irgendwie einen Mehrwert für den Kunden bringt, fragt sich halt der Innendienstmitarbeiter, der bisher Faxe beantwortet und E-Mails beantwortet, warum soll ich jetzt meinen Prozess umstellen? Was habe ich denn davon? Ja, und das sind letztendlich die Leute, die die Kommunikation zu den Kunden der Spediteure verantworten und täglich gestalten. Und da Anreize zu bieten oder auch eine Kommunikation gegenüber diesen Stakeholdern bei unseren Kunden zu implementieren, die sie dazu veranlasst, diese Kommunikation in Richtung ihrer Kunden dann proaktiv zu suchen. Das ist ein ziemlich dickes Brett. Wir verkaufen jetzt die Softwarelösung seit 15 Monaten. Und das ist im
Moment, für wie viel?
Was uns stark beschäftigt. 1.300 Euro im Monat für eine Spedition mit einer Lösung. Also wir sind so, ich sag mal, grob bei 15.000 annual.
Also es geht da schon für mich auch Richtung Enterprise. Weil ganz klar bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ihr über Demo-Calls verkauft. Weil im Endeffekt wird das kein Prozess sein, wo eine Spedition jetzt einfach mal sagt, oh, teste ich jetzt mal hier und dann klicke ich auf den Button und habe es gekauft für 15.000 Euro im Jahr. Das ist ja auch sehr abschreckend. Ja. Das erkennt man auch. Ich glaube, auf eurer Seite sind auch keine Preise ersichtlich, was auch relativ simpel ist, warum das so ist. Was aber super wichtig ist dabei ist, und das zieht sich bei allen Enterprises halt extrem durch, ist Customer Success Management. Weil nach dem Kauf fängt es eigentlich erst richtig an, weil im Endeffekt gibt es dabei auch einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen Buyer und Nutzer. Kommt auch bei meist allen Leuten durch.
Ja. Genau, das ist
was du beschrieben hast. Und dann geht es halt darum, okay, jetzt hast du den Buyer eigentlich überzeugt über einen Sales Cycle von wahrscheinlich, denke ich mal, zwischen 6 mindestens Wochen und mehr bei euch. Und dann geht
wir
es.
Wir hatten auch schon mal weniger, aber ja, die Regel, wir hatten jetzt auch 2 Jahre. Also das komplette
Durchschnitt. Ja. Sagen wir mal Durchschnitt. Und dann geht es halt eher darum, okay, jetzt habe ich dem Kunden schon diese Lösung verkauft, weil ihr wollt den Kunden ja auch halten. Also, ne, jetzt ist es eigentlich dein Job, dafür zu sorgen, dass er die Nutzer raufbringt und dann eigentlich tatsächlich erst diesen Mehrwert erfahren kann, der durch die Software entsteht.
Ja. Ja, und das ist, also ich glaube, da sind wir tatsächlich auch noch beim Lernen. Also was wir merken, ist durchaus nochmal eine andere Zielgruppe der Nutzer als der Buyer. Ja, also sowohl von dem, was muss er tun, wie müssen wir ihn incentivieren, als auch welche Sprache spricht er. Also wir haben bei uns, wir kommen halt irgendwo aus dem Online-Geschäft, sage ich mal, ja, und wenn bei uns jemand in der Maske sucht, dann ist das eine Suche. Ja. Und wir haben jetzt gerade festgestellt, wir verkaufen uns da eigentlich unter Wert in der Kommunikation, weil eine Suche bedeutet für die Leute auf der anderen Seite nichts. Die kommen nicht aus dem Online-Geschäft, für die ist eine Suche eine Suche. Und das sagt ihnen eigentlich nichts. Und was das aber in der Speditionswelt eigentlich ist, ist eine Anfrage. Ja, und das ist so ein ganz feiner, das ist wirklich nur ein Wording-Unterschied, aber das macht in der Wahrnehmung natürlich einen Riesenunterschied, weil Anfragen das sind, wo jeder im Unternehmen, wenn da jemand hingeht und sagt, ich hab ein digitales Tool, da haben wir jetzt irgendwie 20 Suchen, dann sagen alle, ist egal, wenn da jemand sagt, ich hab ein digitales Tool, das beantwortet 20 Anfragen, ohne dass ich irgendwie einen Finger rühren muss. Ja, dann ist das für jeden auf einmal eine übersetzbare Währung sozusagen. Ja, die wissen, oh, eine Anfrage, wenn die kommt und wenn die kompliziert ist, dauert das eine halbe Stunde, die zu beantworten. Und wenn es schnell geht, eine Viertelstunde. Und dann hat man ungefähr so eine Idee, was da für eine Leistung dahinter steckt. Und suchen auf der anderen Seite, was, wie gesagt, für uns die letzten 5 Jahre gerade auf dem Marktplatz irgendwo so eine zentrale Größe war, das müssen wir übersetzen für diese Zielgruppe.
Ja, und das in der Kommunikation erstmal nach außen, um überhaupt erstmal den Kunden zu gewinnen und dann auch nochmal intern über die Software selber für den Nutzer.
Ja, das ist ja wirklich, genau. Also wir haben eigene Features gebaut für die Leute, die in den Speditionen sitzen, die eigentlich, sage ich mal, ein Rückschritt sind vom ursprünglichen, aber die halt besser in den Tagesablauf passen. Ja, ja. So bei uns sitzen dann in der Entwicklung halt oder im Produktdesign Leute, die gucken irgendwie, wie sähe der optimale Prozess aus. Ja, ich glaube, das ist auch generell was man häufig natürlich irgendwie in der Startup-Denke sieht, dass man sagt, es gibt eigentlich keine technischen Hindernisse, das irgendwie komplett durchzudigitalisieren. Hm. Und dann hat ein Kunde so schön gesagt, von einem großen Kunden, Digitalisierung ist ein Change-Prozess. Es ist halt kein rein technisches Implementieren, sondern es ist wirklich die Veränderung von Verhaltensweisen. Und da muss man, sage ich mal, um irgendwie über die Mauer rüberzukommen, muss man wahrscheinlich eher eine Treppe bauen, als jetzt irgendwie ein Trampolin, weil da niemand irgendwie einfach auf gut Glück rüberhüpft, sondern die wollen da halt irgendwie Stufe für Stufe mitgenommen werden. Und das ist manchmal als Startup, wo man sagt, komm, wir können doch jetzt schon irgendwie komplett nach oben springen, sage ich mal, auch so ein bisschen eine schwierige Situation, ja, weil man sich selber in seinen Ambitionen da ein bisschen zurückschrauben muss und sagen muss, okay, man muss halt die Leute mitnehmen, die letzten 20 Jahre mit Fax gearbeitet haben. Und die werden jetzt nicht komplett irgendwie auf eine Cloud-basierte digitale Variante über die App einsteigen. Hm. Ja, das ist einfach von der Kultur her ein zu großer Sprung oder von dem Arbeitsalltag.
Ja, jetzt hast du ja eben auch gesagt, also ich hoffe, die Zahlen stimmen noch, ihr habt vor 15 Monaten angefangen, das zu verkaufen. Die Software kostet im Durchschnitt jährlich 15.000 Euro. Und es gibt 15.000 Speditionen. Ist das irgendwie ein Zufall, oder?
Das ist, aber das hast du schön rausgearbeitet. Das fällt mir tatsächlich, also ich meine, dass wir jetzt hier nach 15 Monaten sitzen, die Zahl ist ja nur noch diesen Monat valide, sozusagen. Ja. Aber es ist eine statistisch auffällige Häufung von 15.
Das ist tatsächlich richtig. Und meine Frage dazu ist jetzt, ich möchte ein bisschen auf euer Growth eingehen und ich möchte mal so ein bisschen erfahren, wo ihr jetzt aktuell steht. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, zum Beispiel, wie groß euer Team ist, auch wie viele Speditionen tatsächlich jetzt Pamyro auch wirklich benutzen? Mhm. Und da müssen wir einmal unterteilen zwischen Speditionen und tatsächliche Endnutzer. Das müsste man einmal unterteilen. Und natürlich ganz, ganz wichtiges Thema im Startup-Bereich, habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen?
Okay.
Vielleicht die drei Sachen. Ich hoffe, du kannst sie merken. Falls nicht, wiederhole ich die einfach.
Ja, genau. Sag mal, wo fangen wir an? Finanzierungsrunde.
Also Finanzierungsrunde wir haben, vielleicht, ja.
Genau, fangen wir hinten an. Wir haben ein paar Finanzierungsrunden abgeschlossen über die letzten Jahre. Also wir sind schon seit 5 Jahren aktiv, sage ich mal. Mhm. Seit ungefähr 4 Jahren am Markt. Also wir sind 2017 mit dem Marktplatz gestartet und haben einige Finanzierungsrunden gemacht. Ich selber war am Anfang auf Investorenseite, bin also gar kein Gründer von Pamyra, sondern war Portfolio-Manager beim Frühphasen-Investor von Pamyra und habe die beiden Gründer quasi die ersten 15 Monate, da sind es wieder.
Schon wieder die 15.
Ich glaube, es waren 18, aber sagen wir 15, das passt gut rein. Die ersten 15 Monate quasi aus der Perspektive begleitet und bin dann mit an Bord gekommen und dann haben wir auch relativ schnell auf die erste größere, dann knapp 7-stellige Finanzierungsrunde hingearbeitet, 2018.
Cool.
Und haben seitdem noch 1-2 Runden gemacht. Ja, und vielleicht auch an der Stelle interessant, es ist ja immer einfach, sich irgendwo hinzusetzen und die ganz großen Erfolgsstories zu zählen. Also wir sind seit 3 Runden Pre-Series A. Ja. Okay. Also es ist ja immer, ich meine, man kann die Dinger nennen, wie man will letztendlich. Ja. Also ist ja immer die Frage, ab wann ist es eine, was ist Seed, was ist Pre-Seed, was es vorher irgendwie gar nicht gab, was ist Series A. Für mich ist Series A immer dann, wenn du ein skalierbares Geschäftsmodell hast, wo du genau die Hebel in der Hand hast und weißt, wenn ich hier 1 Million reinschmeiße, kommen 2 Millionen raus.
Ja.
So, aber da gibt es sicherlich auch andere Definitionen, nach Rundengröße oder Zeitpunkt oder was auch immer. Die Runde, das ist die, die wir uns fürs nächste Jahr vornehmen, sozusagen.
Und um wie viel geht es dann oder soll es gehen?
Naja, so einen mittleren Millionenbetrag. Okay. Ja, also da geht es dann, da geht's dann wirklich um Themen wie Digitalisierung und natürlich irgendwie Ausbau, Professionalisierung. Und kommen wir ja später vielleicht auch noch drauf, im B2B SaaS-Geschäft natürlich irgendwie dieses Land and Expand Modell, wo wir halt auch gucken müssen, uns in welche Richtung wir uns noch tiefer eingraben können, wo wir noch Mehrwert schaffen können, weil wir hatten es gesagt, die Branche, es gibt viele IT-Anbieter in gewissen Bereichen und es gibt andere Bereiche, die liegen noch komplett brach und sind papierbasiert und oder nicht existent.
Also da gibt es einige Themen.
Gibt es Platz?
Sehr viele. Die nächste Frage zur Wiederholung war, wie groß ist euer Team?
Genau, das Team, wir haben gestern durchgezählt, ich glaube 22, die jetzt irgendwie so mehr oder weniger fest, also jetzt ohne irgendwie, weiß ich nicht, unsere PR-Agentur und irgendwie einen Content-Schreiber für Newsletter und sowas, das haben wir auch alles noch. Aber das sind dann ja eher so stundenweise Geschichten, aber ansonsten sind wir 22.
Sehr geil. Und jetzt quasi die entscheidendste Frage eigentlich fast für den Podcast. Wie viele von den 15.000, oder das ist die 15 wieder, ich hoffe, ihr habt nicht 1.500, das wäre ein krasser Zufall jetzt, wie viele Speditionen? oder 150. Wie viele Speditionen sind denn aktuell von den potenziellen 15.000 in Deutschland bei euch?
Von den 15.000 sind, ich sag mal, 500 bis 600 in irgendeiner Form bei uns. Man muss dazu sagen, die 15.000 kann man nochmal wahnsinnig untersegmentieren. Also wie gesagt, das ist halt von der DHL bis zu irgendwie, Klaus und Uwe teilen sich einen Truck, ist da alles dabei.
Ja? Und die Frage ist, ob das überhaupt eure Zielgruppe ist. Ich habe das, also verstanden habe ich es.
Genau, also das ist...
Nee, sag ruhig.
Ich meinte, das Schwierige ist, dass es... halt wirklich ein Spektrum ist. Also du kannst auch nicht sagen, es gibt irgendwie nur die kleinen Frachtführer und dann die großen. Ja, es gibt eine unglaubliche Fragmentierung im Markt. Also selbst DHL irgendwie als absoluter größter Player hat irgendwie 3% Marktanteil. Also es ist ein Riesenmarkt mit unglaublich vielen Playern und selbst die ganz, ganz großen haben 2-3%. Und crazy,
hätte ich nie gedacht.
Hätte ich vorher auch nicht gedacht, ich komme nicht aus der Logistik, ja, und fand das aber wahnsinnig spannend und finde daher auch diesen Marktplatzansatz nach wie vor extrem wichtig und überzeugend, weil du als Verlader gar keinen Überblick über den Markt haben kannst. Ja, und gleichzeitig in diesen 15.000 muss man sich vorstellen, gibt es thematische Spezialisierungen, ja, irgendwelche Kurier-Express-Dinger. Es gibt welche, die fahren eigentlich nur als Subunternehmer für andere Speditionen. Also du hast eine unglaubliche Verschachtlung. Eine DHL fährt ja nicht alle selber, sondern im Gegenteil. Die haben wahrscheinlich Subunternehmer, die dann noch Subunternehmer haben, die dann vielleicht auch noch Subunternehmer haben. Ja, also da ist so eine Vermittlungskette drin, die auch viele probieren aufzubrechen. Wo unser Anspruch ist mit dem Marktplatz, dass wir dir direkt den zeigen, der es fährt, ja, damit du dir diese ganze Vermittlung sparst, weil da eigentlich, außer ich kenne da jemanden, ist da halt eigentlich keine Wertschöpfung drin. Ja, und da quasi die Kleinen so zu empowern, ja, dass die einfach auch Sichtbarkeit generieren können und nicht unter so einer Brand wie DHL natürlich komplett untergehen.
Ja, absolut.
Ja, also das ist, ist ein sehr, sehr feingliedriger Markt, will ich damit sagen. Und man kann sich verschiedene Segmente irgendwie angucken. Wir entwickeln auch gerade verschiedene Produkte noch für unterschiedliche Segmente. Das ist bei weitem nicht one fits all.
Ja.
Macht es halt jetzt auch herausfordernd.
5 bis 600 heißt dann aber auch, dass 5 bis 600 auch gekauft haben?
Nein, das heißt, 5 bis 600 sind bei uns erstmal auf dem Marktplatz registriert.
Mhm. Ja. Und das kostenlos?
Und das war früher kostenlos, das ist jetzt nicht mehr so. Wir stellen es jetzt gerade um.
Cool. Was kostet das jetzt?
Im Moment gibt es das mit der 1300-Euro-Variante
mit drin, quasi, ne?
Mit drin, genau.
Also ah, das ja, okay.
Ist auch ein super spannendes Thema und ich vermute, hier hören nicht zu viele Spediteure zu, deswegen kann ich ja frei von der Leber weg da mal meine Gedanken hier kundtun. Und wenn ein Spediteur zuhört, natürlich gerne anrufen, dann reden wir drüber. weil das sehr, sehr spannend ist, weil wir halt, wie gesagt, über die unterschiedlichen Vertriebskanäle unterschiedliche Wertangebote haben. Mhm. Und im Moment, und das ist so ein bisschen gewachsen einfach, sagen wir halt auf dem Marktplatz, wir haben genug. Also wir haben deutschlandweit super gutes Angebot und die 500 Speditionen, die wir da haben, die decken halt alles ab. Die nächsten 500 bringen jetzt nur minimal an der einen oder anderen Ecke noch irgendwie einen Mehrwert, es sei denn, wir suchen sie sehr gezielt raus. Ja, aber inzwischen, also seit 2-3 Jahren, kommen Speditionen bezüglich des Marktplatzes zu uns. Das war vorher auch anders. Ja, vorher sind wir da in die Akquise gegangen und mussten die wirklich bearbeiten. Seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren mittlerweile haben wir eine Warteliste. Ja, und sagen jetzt halt auch, wir müssen dafür Geld nehmen, weil das Onboarding halt
doch ein bisschen
kostet. Genau.
Ja, klar. Also
das ist ein Thema. Gleichzeitig wollen wir natürlich das Netzwerk erweitern. Ja, also wir haben jetzt irgendwo Westbalkan mit dazu genommen. Also du kannst jetzt halt auf Bamyra.de gehen und innerhalb von 10 Minuten Transport nach Serbien buchen.
Aber nicht, um Auto zu klauen, oder?
Weiß ich nicht. Wir machen da keine Abfrage, was da der Hintergrund ist. Nee, aber wir haben da wirklich einen super Partner, also einen der Top-Spediteure aus der Region, der auch schon in europäischen Netzwerken hier unterwegs ist. Und der halt auch sagt, irgendwie diese digitalen Vertriebskanäle, das macht Sinn. Ja, also vor allem, weil er natürlich von Kunden gar nicht die Möglichkeit hat, deutsche Kunden anzusprechen. Der Chef spricht witzigerweise richtig gut Deutsch mit einem österreichischen Akzent, weil er in Österreich lange gelebt hat. Also von den Fähigkeiten her könnte er es, aber technisch ist natürlich schwierig, aus Serbien jetzt deutsche Verlader anzusprechen und zu sagen, Leute, wenn ihr was nach Serbien habt, dann fragt nicht bei DHL nach, die dann wieder über 3 Stufen das untervermitteln und am Ende landet es vielleicht sowieso bei mir, sondern bucht mich direkt.
Jetzt hat man jemanden direkt zu buchen, ja. Da, nicht, dass es jemand falsch versteht. Ich meinte damit natürlich nicht irgendwas Diskriminierendes oder so, sondern ich habe einer meiner besten Freunde ist Polo und selbst wir machen Witze darüber. Deswegen hoffe ich, dass man das versteht. Naja, kommen wir zurück zum Thema. Die entscheidende Frage ist ja dann trotzdem dabei, wie viele sind denn bei euch zahlende Speditionen?
Na, erstmal ist es so, auf dem Marktplatz, also auch die jetzt für den Zugang, sage ich mal, die den noch historisch haben, zahlen auf Provisionsbasis. Ja, also bei uns, die Marktplatzbuchung, die zahlt natürlich nicht der Verlader, sondern der zahlt irgendwo den Preis X, den die Spedition selbst festlegen kann. Und wir stellen den Speditionen davon eine Provision in Höhe von 8% in Rechnung.
Mhm. Okay, verstehe.
Also insofern zahlt jeder, der irgendwie aktiv auf dem Marktplatz mitmacht. Das sind irgendwo, weiß ich nicht, knapp die Hälfte oder sowas von denen, die wirklich, also die auch registriert sind. Dann hast du natürlich irgendwie Karteileichen. Beziehungsweise vielleicht, also jetzt im letzten Jahr muss man sagen, auch viele Speditionen, die gar kein Zusatzgeschäft haben wollen. Ja, weil das letzte Jahr logistisch so verrückt war, dass es einfach häufiger zu Engpässen an Ladekapazitäten.
Ja, verstehe. Gab's da auch ein paar Katastrophen, ne?
Genau.
Muss man dazu sagen.
Das sind Zahlende, genau. Und du hast nach den zahlenden Kunden gefragt und dann bauen wir jetzt halt gerade einen Stamm auf. Da sind wir noch nicht ganz dreistellig bei den Kunden, die Software-as-a-Service-Lösungen bei uns
sehr cool
mit dazu sehr nehmen. Cool. Und wie gesagt, die spannende Frage, da kamst du ja her, zahlt man irgendwie für die Marktplatzteilnahme? Wir sehen halt, dass Speditionen bereit sind, die 1300 Euro zu zahlen. und dann einzelne Komponenten, die wir quasi in diesem Paket mitliefern, wie zum Beispiel den Marktplatz, rausstreichen. Die haben irgendwie explizit keine Lust auf Marktplatz, weil die sagen, das ist irgendwo Preisschacherei oder was auch immer. Ja, also es gibt da teilweise wirklich auch handfeste Vorbehalte gegen dieses Marktplatzkonzept, aber die sagen, Digitalisierung bei mir auf der Seite, super, und da, das ist mir die 1.300 Euro wert. Und das setzt natürlich den Prozess in Gange, so okay, wenn dem das 1.300 Euro wert ist, auch ohne den Marktplatz, ja, müsste es ja irgendwie eine Möglichkeit geben, die Komponenten auch unabhängig voneinander zu bepreisen. Das haben wir jetzt zum einen technisch umgesetzt, dass das überhaupt geht. Ja, also das ist ja ein organisch gewachsenes Produkt, wo man erstmal irgendwo die rechte Vergabe irgendwo so hinkriegen muss, dass man sagen kann, das sind jetzt alles Einzelprodukte. Mhm. Und dann wird es nochmal spannend zu sein, da werden wir uns nächstes Jahr Gedanken machen, wie wir das komponentenweise bepreisen. Mhm. Ja, also im Idealfall, dass es jetzt für die Leute, die da sind, trotzdem immer noch passt, dass wir nicht jetzt irgendwie zu dem Kollegen, der den Marktplatz rausgestrichen hat, hingehen müssen und sagen müssen, du zahlst jetzt 500 Euro weniger, weil du den Marktplatz nicht dabei hast. Wäre nicht ganz im Sinne des Erfinders. Und zum anderen, aber dass es die Möglichkeit gibt für Leute, die sagen, pass auf, ich brauche nicht das komplette Programm, ich will meinetwegen nur den Marktplatz, dass die Möglichkeit haben, das vielleicht, weiß ich nicht, für die Hälfte oder irgendwie sowas dazu zu buchen.
Ja, klar. Daraus entsteht quasi ein neues Produkt. Ja, cool. Dann lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, was ihr konkret gemacht habt, um auf diese Zahlen zu kommen, weil das Hauptbestandteil eigentlich dieser Episode ist. Ja. Vielleicht unterscheiden wir da nochmal ganz kurz zwischen den Nutzern auf dem Marktplatz und den, das hast du gesagt, seit 15 Monaten verkauft ihr auch die Lösung aktiv als Software as a Service, das heißt mit den 15.000 Euro im Jahr. Vielleicht erzähl erstmal, wie habt ihr denn Akquise gemacht und dafür gesorgt, dass Leute auf den Marktplatz kommen?
Genau, also wie haben wir Akquise gemacht? Also ich bin September 2017 bin ich dann vom besagten Investor zu Pamyra gewechselt und da sind wir dann erstmals wirklich darauf gegangen. Also da stand die Supply-Seite so ein bisschen, ja, mhm. Und wir mussten die Demand-Seite auf dem Marktplatz skalieren. Erster Anlauf, ich kam selber, wie gesagt, auch aus dem Startup, aus dem Business und Sales-Bereich. Wir haben gesagt, komm, wir machen es dreckig, knallhart Kaltakquise, dabei lernt man am meisten, man hat irgendwie Leute am Telefon und versteht, was die eigentlich suchen, was die brauchen, warum sie irgendwas kaufen oder auch nicht kaufen. Das ging total in die Hose, weil wir festgestellt haben, wir schaffen es nicht, die Leads hinreichend zu qualifizieren. Ja, also das man muss sich vorstellen, mit einem Marktplatz für Speditionsdienstleistungen hat man ein Produkt, man kann kein Need erzeugen. Du kannst jedem in der Fußgängerzone ein Handy verkaufen, aber du kannst nicht jedem in der Fußgängerzone einen Transport verkaufen, weil er erstmal irgendwas braucht, was er transportieren kann. Ja. Und dann ist es noch so, die Leute, die wahnsinnig viel zu transportieren haben, die sind meistens in einem einjährigen Vertragsverhältnis gebunden. Das heißt, du bist dann übrig in einer, also kannst du es natürlich eingrenzen, sagst irgendwie Produktion und Handel, ja, keine Dienstleistungen irgendwo als Gewerbe, und hast dann aber die gar nichts zu versenden haben und die extrem viel zu versenden haben und deine Zielgruppe liegt irgendwo da mit in der Mitte und die jetzt anhand von frei zugänglichen Unternehmensdaten irgendwo weiter einzugrenzen, ist relativ schwer. Ja, also an welchen Parametern erkennst du, ob jemand 2 Paletten pro Woche oder 20 Paletten am Tag zu verschicken hat oder gar nichts? Schwierig, hat nicht so gut funktioniert. Haben wir 3 Monate lang böse geblutet am Telefon, also wirklich etliche 100 Kunden da probiert zu überreden. Ich glaube, am Ende haben 3 Leute gebucht oder so. ganz, ganz miese Conversion Rate. Und sind dann auf Online-Marketing gegangen. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie nicht nach dem genialen Gedanken, aber dazu muss man wissen, vorher gab es niemanden, der Online-Marketing, also SEO in dem Fall, ja, also wirklich Search Engine Optimization, also nicht bezahlt, sondern wirklich irgendwie über Content sich bei Google hochhangeln. Gab es niemanden, der das gemacht hat. Und da waren wir die Ersten, die auf dieses Pferd gesetzt haben und haben dann relativ schnell Erfolge mitbekommen. Also da sind wir, da hatten wir dann im ersten Dreivierteljahr hatten wir irgendwie 10-20% Wachstum pro Monat über den Kanal.
Okay, cool. Auch an bezahlten Nutzern dann am Ende, oder was?
Das ist genau. Also das sind Leute, die bei uns auf die Seite gekommen sind und die dann gekauft haben.
Okay.
Ja, also und nach wie vor ist es so, dass das auf der Neukundenseite, auf Verladerseite unser größter Kanal ist. Also wenn man irgendwie Spedition Berlin oder je nachdem, wo man sitzt, eingibt oder Palettenversand oder sowas, dann ist Palmyra immer unter den Top 3. Ja, und darüber generieren wir über 100 Neukunden pro Woche.
Ja, und sehr cool.
Ich sag mal, die Herausforderung ist eher, ne, weil ich gleich kommen wir bestimmt irgendwie dann Richtung Customer Lifetime Value und so weiter. Die Herausforderung ist auch da wieder die Segmentierung, weil ein Großteil dieser Kunden Einmalkunden sind. Ja, das heißt, das sind einfach von der Statistik her, ja, wenn du sagst, irgendwie es gibt, weiß ich nicht, 83 Millionen Deutsche und davon googeln halt X Speditionen buchen, dann ist einfach die Statistik so, dass ein Großteil davon kleine gewerbliche oder vielleicht sogar private Versender sind, die sich gerade bei eBay aus irgendeinem Grund eine neue Baggerschaufel gekauft haben und die jetzt aus Gütersloh irgendwie nach Bottrop fahren müssen. Und das buchen die dann halt schnell. Ja? Das heißt, du hast einen relativ großen Longtail mit einem Customer Lifetime Value, der dann bei uns bei so einer Sendung irgendwas zwischen 10 und 20 Euro liegt. Das ist genau die eine Buchung. Und du hast auf der anderen Seite Power-User, die locker irgendwie auf 1.000 Euro im Jahr oder so kommen, wo dann immer die Frage ist, also wo machst du den Cut, so wenn du sagst, irgendwie 36 Monate oder sowas mal als Klassiker für so ein Customer Lifetime Value, wenn du die Lifetime noch gar nicht hast, ja, dann wärst du halt eher so bei 2.000, 3.000.
Das heißt, das meiste, was darüber gekommen ist, ist tatsächlich auch über SEO gekommen. Bedeutet, die Leute haben darüber auch gebucht. Konntet ihr dafür auch feststellen, was die Kosten dafür waren? Weil es nicht so ein einfaches Thema, weil es sind ja meistens, also es sind ja keine Ad-Spendings, sondern es sind ja eher Mitarbeiterkosten oder ihr habt jemand Externes dafür beauftragt oder was auch immer. Wie sah das da aus? Also wie war der Return darauf?
Genau, also haben wir uns Gedanken gemacht. Ich sag mal, in so einer Skalierungsphase ist ja irgendwo das Customer Acquisition Cost Thema immer so ein bisschen schwierig. Ja. Was haben Facebook die ersten 20 Nutzer gekostet oder die ersten 2000?
Ja. Das ist aber nicht vergleichbar.
Ist nicht vergleichbar, aber also zum einen ist es ein bisschen vergleichbar, können wir nachher vielleicht nochmal drüber sprechen, weil wir schon starke Netzwerkeffekte haben. Ja, und die Frage ist, wie preist du sowas mit ein in einem Customer Lifetime Value? Wenn es über das Monetäre, über den eigenen monetären Beitrag hinausgeht. Ja, weil jeder Kunde macht uns attraktiver für Software as a Service Kunden. Ja, weil der Marktplatz ein Teil unseres Produkts ist, auch da, den wir Speditionen verkaufen. Und ansonsten, glaube ich, macht es da immer Sinn, mit Grenzkosten zu rechnen. Also was denkst du, was da am Ende kommt und wie viel geben wir jetzt aus? Ne? Also wir könnten jetzt sagen, wir haben mal irgendwann für, weiß ich nicht, 50.000 Euro Content produziert, irgendwie für die verschiedenen Webseiten und die Hälfte davon inzwischen wieder eingemottet und so. Ja, und könnten das jetzt irgendwie auf die Kunden der letzten 4 Jahre umlegen. An dem Content schrauben wir aber gar nicht mehr viel. Ja, insofern rechnen wir solche Sachen eher als Anfangsinvest und gucken, dass wir jetzt in der Betreuung, sage ich mal, für die Kunden, die online reinkommen, die Kosten auf nahe Null drehen. Ja. Und nahe Null funktioniert natürlich nur bedingt. Ja. Also so ein bisschen muss man sein SEO-Content natürlich irgendwo schon beisammenhalten. Ja, Google macht irgendwie jedes halbe Jahr ein Core-Update und so. Alle, die sich irgendwie mit SEO intensiver auseinandersetzen, die kennen das. Ja, da rauscht es dann mal nach oben, mal nach unten, je nachdem, was man für eine Vorarbeit geleistet hat und wie gut die nach Auffassung des neuen Algorithmus dann war. Das ist so eine Maintenance-Arbeit, die wir haben, und da sind wir dann in einem vertretbaren Bereich, wo das SEO-Thema an sich profitabel ist. Das Problem, was man da hat in dieser LTV-über-CAC-Logik, ist halt, dass es nicht beliebig skalierbar ist. Wir können jetzt nicht einfach sagen, wir verdoppeln das Budget und dadurch kriegen wir doppelt so viele Leute, sondern, ne, ich hatte es gesagt, wir sind irgendwie auf 1, 2 oder 3 bei eigentlich allen relevanten Keywords. Jetzt, wie gesagt, die SEO-Insider wissen irgendwie, der Unterschied zwischen Platz 3 und Platz 1 ist locker nochmal ein Faktor 2 oder 3. Das heißt, da geht schon noch ein bisschen was. Aber es ist nicht gesagt, dass man das mit einer einfachen Verdopplung der Ressourcen hinbekommt, sondern das sind dann oft irgendwelche feineren Kniffe, wo, sage ich mal, diese reine Skalierungslogik, die man so gerne hat, gerade in einem SaaS-Startup, ja, oder dann auch in einem Marktplatz-Startup, leider nicht mehr ganz so aufgeht.
Ich stimme dir zu, allerdings stimme ich eurem Modell nicht so ganz zu, weil das, was ihr an Preisen habt, ist für mich schon fast kein SaaS-Modell mehr. SaaS-Modell halt etwas, was ich testen kann, ohne dass ich mit jemandem spreche und eigentlich so auch kaufen kann. Und die Problematik bei euch ist, dass das kein Nutzer machen wird, weil die Preise einfach zu abschreckend für die Nutzer sind, weil die zu hoch sind. Damit meine ich nicht, dass der Preis nicht gerechtfertigt ist.
Du bist jetzt bei der Software, also Service-Lösung für Speditionen.
Richtig, ja. Richtig. Und also alleine aus dem Aspekt kann ich das nachvollziehen, weil das wird wahrscheinlich auch sein, warum ihr Sales Calls haben werdet. Weil, wie gesagt, also keiner geht einfach hin und kauft einfach ein Programm für 50.000 Euro.
Das macht niemand. Also bei den Speditionen ist es natürlich genauso. Direkter Vertrieb im Moment noch auf Geschäftsführerebene vor allem.
Da kann es dann wahrscheinlich auch sein, dass SEO-Content dazu beiträgt, dass Leute sich eintragen, dafür gibt es einen Demo-Call, dann gibt es einen Deno-Call, dann wird darüber entschieden, dann gibt es noch einen Sales-Call, dann wird abgeschlossen. Ja. Aber das, was halt interessant ist, die Leute sehen halt den Kanal SEO immer so ein bisschen als so diesen kostenlosen Kanal, was er aber bei weitem überhaupt nicht ist, weil die Leute dabei vergessen, dass du diesen Content erstmal bereitstellen musst. Das heißt, du musst Zeit dafür investieren und Zeit wird vergütet. Entweder an Mitarbeitern oder deiner Zeit, die auch eigentlich einen Lohn hat.
Ja, klar.
Und es ist ein langfristiges Thema. Und deswegen haben auch viele Leute Probleme damit, überhaupt richtig zu beschreiben, was ihre Customer Acquisition Costs sind, weil sie beziehen diese Acquisition Costs immer nur auf den bestimmten Kanal, was auch in Ordnung ist. Aber overall gibt's Acquisition Costs, wo alles rein muss. Wenn ich dich frage, was kostet dich durchschnittlich ein Kunde, dann müssen da alle Kanäle drin sein, alle Mitarbeiter, alles muss da drin sein. Und da kommt man halt auf ein Thema, worauf ich halt mit dir zu sprechen kommen wollte, weil das sehr häufig kommt, dass viele Probleme damit haben, ihre KPIs überhaupt richtig zu definieren. Und deswegen habe ich explizit nach SEO-KPIs gefragt, in Bezug auf, wie misst ihr, was euch das Ganze gekostet hat.
Wir könnten das aufrollen, was uns das Ganze gekostet hat. Das ist jetzt aus unternehmerischer Sicht so ein bisschen eine akademische Fingerübung, weil die spannende Frage ist ja, wie gehen wir von jetzt weiter in die Zukunft? Also welches Geld nehmen wir in die Hand? Ja, und wie skaliert der Kanal jetzt? Ja, und wie gesagt, also da sind wir aus meiner Sicht, zumindest in den internen Überlegungen, an einem Punkt, wo wir sagen, wir haben da eine Maintenance drin, um im Wesentlichen mindestens das Niveau zu halten, was wir haben. Und dann funktioniert es für uns, weil das irgendwo, ich sag mal, 1.000, 2.000 Euro im Monat sind oder so, die da in diesen Kanal reinfließen, also wir kaufen keinen Content mehr, sondern rein an interner Arbeitskraft.
Ja, natürlich, klar. Ja, so. Bereitstellung, nebenbei, das ganze Zeug.
Genau, nebenbei probieren wir AdWords und solche Sachen auf der Kundenbasis. Das, sage ich mal, ist schwierig, da mit 10, 20 Euro Transaktionswert das dann irgendwie hinzubekommen in so einer breiten Keyword-Gruppe wie Spedition. Und auf der anderen Seite das SaaS-Thema, da ist es so, dass die Speditionen sehr gut adressierbar sind und es da eher über ja, wenn überhaupt gezieltes Marketing oder halt gleich Direct Sales in den Call geht.
Ja. Ja.
Also genau wie du sagst, klassisch irgendwo, ich sag mal, entweder mit einer E-Mail oder sonst wie erstmal anteasern, aber im Zweifelsfall halt einfach direkt am Telefon durchfragen zu den passenden Personen und eine Online-Präsentation vereinbaren.
Ja, ja. Ich finde es ein unglaublich spannendes Thema, weil es gibt so viel, also es gibt eine extreme Vielfältigkeit in diesen Sachen, was halt dazu führt, dass du über solche Themen sehr, sehr lange sprechen könntest. Und was es auch sehr schwierig macht, natürlich alles in eine Folge zu packen. Ich würde jetzt Richtung Ende kommen.
Ja.
Würde dann aber sagen, über bestimmte Themen würde ich gerne dann nochmal eine neue Folge machen. Weil es, glaube ich, gibt ein paar Sachen, die ich explizit sehe. Für mich möchte ich das Thema SEO einmal kurz abschließen. Mhm. Und da stellt sich halt für mich die Frage, dass wir jetzt natürlich nicht kurz darauf eingehen, welche Off-Page-On-Page-Optimierung du jetzt fahren solltest, sondern ich finde halt mit interessant, so mit Abstand das Wichtigste, weil ich es immer wieder gehört habe, wie viele Artikel publisht man denn? Also wie regelmäßig macht man denn Content mit bestimmten Keywords oder in eurem Fall, wie regelmäßig habt ihr das gemacht, weil du hast auch gesagt, ihr habt kurzfristig Erfolge gesehen, was ja eigentlich paradox ist, weil SEO ist eigentlich ein langfristiges Thema.
Ja, genau. Also es war deswegen, weil wir halt in einem relativ unbestellten, noch nicht kompetitiven Feld unterwegs waren. Wäre jetzt meine Analyse. Ja, ich meine, am Ende weiß ich es nicht. Ich kann nur sagen, es hat funktioniert.
Ist deine Vermutung quasi.
Ist meine Vermutung, beziehungsweise einfach meine Interpretation dessen, was ich da gesehen habe. Ja, das war Anfang 2018 im Wesentlichen. Als wir da gestartet sind, und da war das Feld einfach wirklich unbestellt. Und da konntest du irgendwo Spedition googeln und hast halt die lokalen Speditionen dann irgendwie bekommen, die alle eine sehr mittelträchtige Webseite hatten. Mhm. Und wir haben das Thema halt dann wirklich mal global deutschlandweit angegangen, weil halt die meisten Speditionen regional auch unterwegs sind. Ja, das darf man auch nicht vergessen, weil es ein sehr lokales Game ist. Vor dem Hintergrund hat das für unsere Branche geklappt. Ich glaube nicht, dass das in der Form irgendwie in umkämpften Branchen funktionieren würde, dass man sich da in 6 Monaten irgendwo SEO-technisch wirklich eine extrem solide Position erarbeiten kann. Und seitdem, oder also zumindest jetzt, wir haben wirklich viel versucht, mit verschiedenen Agenturen da nochmal irgendwie die letzten Prozent rauszukitzeln, sind letztendlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, da sind viele gute Ideen dabei, aber keine, die irgendwie so einen nachhaltigen Erfolg hat, dass wir gesagt haben, irgendwie das hat uns jetzt komplett überzeugt. Also wir haben da wirklich irgendwie Leute gemacht, die machen das für ihren Lebensunterhalt, das ganze SEO-Thema.
Ja.
Das heißt, nach wieder meiner Interpretation, wir sind da schon so ein bisschen maxed out, ja, irgendwie von dem, was man mit einem begrenzten Budget machen kann. Ja, also da sind wir wieder beim Thema Customer Acquisition Cost. Also wir gucken natürlich schon drauf, könnte es sich potenziell lohnen, da einfach nochmal, weiß ich nicht, zigtausend Euro in die Hand zu nehmen und da drauf zu hauen. Da sind wir der Meinung, das ist woanders gerade besser aufgehoben. Weil es auch.
Also neue Kanäle finden, quasi neue
Akquisitionen. Genau, neue Kanäle finden. Und ansonsten gibt es halt eine Reihe Kanäle, die auf Verschiedenstes einzahlen. Also zum Beispiel, was für uns gut funktioniert, ist PR. Ja, also mit einer guten Presseagentur interessante Artikel rausschieben. Ja, das ganze Startup-Digitalisierungsthema ist in der Logistik einigermaßen heiß nach wie vor. Und bauen da irgendwie guten Kontakt auf zu Medienpartnern, haben einen eigenen Index rausgegeben, beispielsweise einen Preisindex, der sich über die Echtzeitpreise bei uns auf dem Marktplatz zusammensetzt und für sicherlich den einen, die andere da in der Branche interessant ist, veröffentlichen den halt mit der größten Branchenzeitung, der DVZ. Also solche Themen.
Also ihr kombiniert da den Content nicht nur mit SEO, sondern auch mit PR.
Genau, das gibt Content auf der eigenen Webseite, im Blog, es gibt Backlinks in entsprechenden Magazinen und es gibt aber halt auch Marketingwirkung, beispielsweise für die SaaS-Lösung.
Ja, ja, genau. Genau. Abschließend dazu, dann sind wir wirklich durch für heute. Wie viel Artikel publisht ihr so?
So Monat? Also wenn wir jetzt PR-mäßig gehen, da sind wir eher bei einem großen im Monat.
Und also auf der Webseite?
Und auf der Webseite, na, also Social Media irgendwie täglich. Ja, also das wäre jetzt irgendwo so die einfachen. Dann haben wir einen Newsletter, der wöchentlich rauskommt, mit verschiedenen Einträgen, und da sind meistens so 2-3 Artikel drin, die dann auch in den Blog kommen.
Ja, also okay, da mir geht es um das SEO-Thema, also das, was auf der Webseite tatsächlich passiert, was als Keyword relevant ist. Das heißt so 2 Artikel die Woche.
Ja, genau.
Und das auch schon kontinuierlich.
Es geht. Also wir sehen auch bei den Leuten, die dann uns teilweise den Rang abliefern, den Rang ablaufen, dass das Thema nicht der Entscheider zu sein scheint bei uns im SEO. Ja, und das ist, ich weiß nicht, ob das in anderen Branchen anders ist, aber bei uns ist es so, dass es jetzt kein Race ist, wer hat irgendwie den aktuellsten Content, sondern Relevanz, ne? Also ich sag mal, weiß ich nicht, vielleicht ist Google da tatsächlich einfach schlau, weil in der Logistik hat sich jetzt, was die Mechanismen angeht, nicht so viel verschoben in den letzten 20 Jahren. Das heißt, Relevanz kommt nicht zwangsläufig über Aktualität. Ja. Sage ich jetzt so, ob Google das genau deswegen so wertet, weiß ich nicht.
Das heißt, über die Qualität der Artikel dann auch wahrscheinlich.
Genau, über die Qualität des Contents, über die Qualität auch der Nutzersignale. Ja, also bieten wir da hinreichend Leuten eine Lösung. Ich glaube, das war bei uns ganz stark. Also wir sind früh dahin gegangen, dass wir auch Privatkunden es ermöglichen zu buchen. Nicht, weil wir denken, Privatkunden ist so ein geiles Segment, da jede Spedition kotzt ab, wenn sie es mit Privatkunden zu tun hat. Ja, und wir mussten da wahnsinnig viel machen an der UX, damit wir die sauber abfangen können und nicht jede zweite bei uns im Service landet. Aber von dem Suchvolumen sind halt locker mal 50% plus Privatkunden. Auch wenn die anders konvertieren, ist es halt wichtig, wenn du diese 50% Suchvolumen dann deutlich besser durch einen Funnel schiebst als die Konkurrenz, dann hast du halt bei dem Thema Nutzersignale da irgendwie ein ganz klares Plus. Ja, inzwischen
sehr cool.
Gibt's Konkurrenten, die das auch, sag ich mal, adaptiert haben. Aber ich glaube, das ist halt ganz spannend, weil das zeigt, was Digitalisierung mit so einem Thema macht, ja, wo ein Spediteur immer gesagt hat, Privatkunden will ich eigentlich nicht. Wenn du online gehst, ist es halt ein wettbewerbsmäßiger Vorteil auch für dein B2B-Geschäft, wenn du sagst, ich wickle auch Privatkunden ab, weil dir das insgesamt hilft, die SaaS-Met oder die SEO-Metriken irgendwo zu pushen.
Sehr, sehr cool. Und ich glaube, das ist auch ein super Abschluss. Denn 15 Minuten ist eine super Zeit.
Wunderbar.
An der Stelle würde ich schon sagen, Lasse, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für diese grandiose Folge. Und dazu gibt es natürlich auch zu sagen, falls jemand da draußen eine Spedition hat oder mit Lasse in Kontakt treten möchte, kann er das gerne tun. Man findet zu Lasse seinen LinkedIn-Account in den Shownotes und zu Pamyra natürlich auch alles in den Shownotes. Ich würde dir jetzt das letzte Wort lassen als mein Gast, mich schon mal verabschieden und mich einmal ganz kurz beim Zuhörer bedanken, dass er bis hierhin ja mitgehört hat, und würde sagen, wir hören uns zur nächsten Episode. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Pascal, danke dir. Danke auch dem Team hinter dem Digital Growth Podcast. Schön, dass ich da sein durfte. Danke euch, die ihr noch dabei seid. Wenn ihr Lust habt, meldet euch gerne bei mir. Pascal hat gerade gesagt, wie. Wenn ihr Ideen habt, wo wir Anschlussfähigkeit hätten oder ihr einfach eine Frage habt zu Themen, die hier aufgetaucht sind, gerne einfach melden, reach out, grow the network und frohe Weihnachten, auch wenn das für euch als Hörer wahrscheinlich gerade schon gewesen ist.